Ja, meine lieben Geschwister, wenn wir gelegentlich einen Unterschied einmal sehr deutlich dem anderen nahebringen wollen, dann machen wir einen Vergleich und sagen, so groß ist der Unterschied zwischen Himmel und Erde. Heute Nachmittag waren wir etwa 200 Kilometer auf der Erde unterwegs und haben uns gefreut. So schön war es. Aber passt das zusammen mit dem Thema heute Abend? Die Himmel herrschen? Dieses Herrschaftszentrum, der Himmel, wird ja in der Verkündigung fast völlig ausgeblendet. Da geht es, wenn wir das mal überdenken, zu 98% um uns und um die Erde. Also die Belange der Erde, die Menschen, ja, was sie da auf Erden alles erleben und womit sie beschäftigt sind. Ich frage, habt ihr einmal einen Vortrag darüber gehört? Das ist schon lange her. Arthur Muhl hat mehrmals darüber gesprochen. Aber ich kann nicht sagen mehr, was er zur Ausführung gebracht hat. Vielleicht kannst der Eberhard. Vor 30 Jahren, da gab's das noch. Aber heute ist kaum etwas darüber zu hören. Und doch ist diese Schöpfungsebene und die darin aufgespeicherten Mächte, Kräfte, Energien, Fürstentümer, Obrigkeiten, Geistlichkeiten, Engel, Götter, Elohim viel, viel zahlreicher und bedeutungsvoller als die in Jahrtausenden gelebte Menschheit hier auf Erden. Nur wir bekommen sie nicht ins Blickfeld. Dazu kommt ja noch ein nicht zu beschreibender Rauminhalt, Milliarden existierender Galaxien, Sonnensysteme, Sonnen und Planeten. Es sind Territorien, es sind Wohnräume, die zu verwalten und zu beherrschen sind. Wir haben uns diese geistlichen Mächte angeschaut, mit welcher Gestalt sie wahrgenommen werden. Das ist schwierig, wenn sie in eine dreidimensionale Welt eintauchen. Manchmal kommen sie als leuchtende Wesen. In der konkordanten Wiedergabe finden wir generell den Begriff Angelos mit Bute übersetzt. Das ist aber für mich sehr mangelhaft, weil es unter dem Begriff Bote Menschen gibt und auch Engel. Und der Leser muss dann immer wieder herausfinden, um was es sich handelt. Wenn ich Engel sage, dann weiß ich, es ist ein geistliches Wesen. Andersrum lesen wir dann in der konkordanten Literatur immer himmlische Boten. Ich muss bei den Boten immer wieder auch einen Begriff formulieren, dass ich weiß, aha, es geht um etwas, was nach oben gerichtet ist. Ja, also zum Beispiel bei Abraham, bei Lot und bei vielen anderen Begegnungen merken wir, die wurden gar nicht ohne weiteres als fremde Geisteswesen erkannt. Jedenfalls nach außen war da kein Unterschied zu finden. Überlegen wir einmal, da klingelt's, da stehen drei Männer draußen. Aber das ist schon sehr sonderbar. Der Abraham fällt nieder und huldigt einen. wie hat er das erkannt? Und dann ist das so im Nahost, dann wurde natürlich ein Kälbchen geschlachtet, zubereitet, was da alles für Umstände gemacht wurden. Und dann haben die mit dem Abraham getrunken und gegessen. Können das die Engel? Kann das die Geistlichkeit? Haben die das nötig? Haben die nicht nötig? Liebe Geschwister, das ist vielleicht ein Schatten. Ein Schatten von einer zukünftigen Dimension. In dieser Leiblichkeit braucht man nicht mehr. Auch Tiere, wenn sie drüben wieder vorkommen sollten, die brauchen kein Gras zu fressen. Es müssen keine Pflanzen mehr sterben, damit die Tiere leben. Unser Herr, als er auferstanden war, da hat er eben auch mit den Jüngern gebratenen Fisch gegessen. Was alles gibt. Vielleicht vergeistigen wir auch diese Welt zu sehr. Lot, da waren es nur noch zwei Männer. Weil der dritte, das war Yahweh. Yahweh. Und ich habe es euch schon angedeutet, ich bin die Überzeugung, dass hinter diesem Begriff Yahweh der Allerhöchste und auch der Sohn stehen kann. Ja, ja. Der Text zeigt es uns. Ja. Es ist doch ausschließlich zu verneinen, dass der Allerhöchste runterkommt und mit dem Abraham isst und diskutiert über Sodom. Und das war auch nicht ein Engel, das war Yahweh. Und bei Lot waren es zwei Gerichtsengel. Es fand eine, könnten wir den Begriff sagen, eine Vermaterialisierung dieser geistlichen Wesen statt, die man sehen, anfassen, mit denen man essen und sprechen konnte. Und die sogar mit den Töchtern der Menschen in eheliche Gemeinschaft treten konnten, also Sex haben konnten. Natürlich, diese Verbindung und das, was daraus folgte, waren ja die Titanen, die Berühmten, die Giganten der Schöpfung, Riesen von Format, waren aber nicht geschlechtsfähig. Schon sonderbar. Jetzt werde ich wieder abgelenkt. Manche werden sagen, ich werde von irgendetwas abgelenkt, aber manchmal denke ich, ich werde auch hingelenkt. Wir reden ja auch, und Paulus macht es im 2. Thessalonicher Brief, von dem Falschen, dem Sohne des Verderbens. Sohn Satans, könnte man sagen. Könnte das sein, dass diese Macht zeugungsfähig ist und mit einer jüdischen Frau den falschen Messias zeugt und gebären lässt? Wie unser Herr, der Geist Gottes mit der Maria. Ich halte das für denkbar. Dieser Übermensch, Sohn des Verderbens. Und dann lesen wir auch sehr deutlich von den Männern im Feuerofen. Da wurden diese Männer in ihren Leibröcken, Oberröcken und Mänteln und ihren sonstigen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Darum, weil sie das Wort des Königs abgelehnt hatten und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, töteten die Flammen des Feuers jene Männer, welche Sadrach, Mesach und Abednego hinaufbrachten. Und auf einmal verfärbte sich das Antlitz von Nebukadnezar. Er erschrak und stand eilends auf und hob an und sprach zu den Räten: Haben wir nicht 3 Männer gebunden, ins Feuer geworfen? Sie antworten: Das stimmt. So war's, gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe aber 4 Männer frei wandeln mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Ansehen des 4. ist gleich einem Sohn der Götter. Hier sehen wir, wie die himmlische Welt und Wirklichkeit hereinbricht in die Sichtbare. Und diese göttliche Energie, die ist nicht angreifbar von der Hitze des irdischen Feuers. Sie stellt sich neben den Männern und schützt sie. Anscheinend kann das kosmische Feuer hier auf Erden den Geistlichen, den Engeln und Göttern nichts anhaben. Für uns nicht denkbar, dass Sonnen bewohnt sein können. Aber dieses Problem brauchen wir jetzt auch nicht, nachdem man Planeten entdeckt hat, also Territorien, Wohnräume in der Himmelswelt. Und dann sehen wir sie auch als unsichtbare Wesen, Engel, Götter, die Botschaften zu verkündigen haben, aber auch schwerste Gerichte über Menschen und Erde. 2 bis 3 Milliarden Menschen verdampfen zu lassen, von dem Erdboden zu verschlingen. Was muss das für eine Energie gewesen sein? Eine Energie sein, die ein solches Gericht auslöst. Im Zweiten Weltkrieg gab es 60 Millionen Tote. Das ist, wenn ich diese Zahl rechne, 40 bis 60 Mal mehr, als im Zweiten Weltkrieg Tote gegeben hat. Das können wir nicht ausdenken. Liebe Geschwister, wenn wir als Gläubige nicht Durchblick haben und den Hintergrund heißgeschichtlicher Rettungsaktionen, die Gott über das Gericht und das Gericht hindurch am Ziele auslöst, muss jeder Glaubende verzweifeln und diese Göttlichkeit ablehnen. Wenn doch die Gemeinde endlich einmal einen Blick bekommen könnte, diese Zusammenhänge verstehen zu lernen, davon ist leider nichts mehr zu hören. Eben nur, was uns und das persönliche Leben und die sichtbare Welt angeht. Und wenn man gelegentlich hineinblickt in Gottesdienste, die da ablaufen über Internet, und das Liedgut dann mit betrachtet, was man singen lässt, man kann vorn gleich anfangen: Mir gib, dass du mich, mir, mich, mein. Es geht nur über die persönliche Substanz. Und dann wird auf einmal ein Lobpreis angesungen, angestimmt, dass die Völker schon mit loben und preisen sollen. Die sind noch gar nicht dran. Was soll denn dieser Unsinn, dass ein Hoffnungsbild der Gemeinde fast eingebläut wird? Dass die Nationen ohne Gericht auf einmal zum Lobpreis kommen, das wird so nicht gehen. Wie verhängnisvoll sich das auswirken kann, wenn nur der Mensch im Mittelpunkt gestellt wird, lässt sich ja am Volk Israel ablesen. 5. Mose 4, 19. Und dass du, Israel, deine Augen nicht zum Himmel erhebest. Jetzt müssen wir aufpassen. Liebe Geschwister, wir haben gesagt, wende doch deine Augen nach oben, nach oben, nach oben. Das oben ist genau beschrieben. Nicht die Himmel, sondern wo der Christus ist, neben der Rechten der Majestät. Hier lesen wir, dass Israel dass deine Augen nicht zum Himmel erhoben werden und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels anbetet. Dass du das anschaust und verleitet werdest und dich vor ihnen bückst und ihnen dienest, welche Jahwe, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Das ist eine Aussage. Liebe Geschwister, das würde bedeuten, dass über die Götter, über die Völker Gottheiten gesetzt sind. Gottheiten gesetzt. Und dass jedes Volk seinen eigenen Gott hat. Das wird auch später noch einmal bezeugt. Alle Nationen beten ihren Gott an. Israel betet aber den Allerhöchsten, den Gott Israels, Yahweh, an. Micha, gut. Ja, das haben wir ja bei Daniel schon gehört, als er Antwort bekam von Gabriel, der 21 Tage von dem Fürst von Persien, das war die Autorität, die Gott über dieses Territorium gesetzt hat, aufgehalten wurde. Er brauchte die Erlaubnis und die hat dieser Fürst dem Gabriel nicht gegeben. Da hat er Hilfe angefordert bei dem obersten Strategen des himmlischen Heeres, das war der Michael, der kam ihm zu Hilfe, damit er durchkam. Und dann steht geschrieben, und wenn ich zurück muss und will, habe ich ein großes Problem, wieder eine Gottheit, wo er nicht ohne weiteres Erlaubnis bekam, hindurchzufliegen. Könnten wir das Bild von Jakob mit übertragen? Wir wissen ja, diese buntfarbige Gestalt Jakob, ein Lügner, also alles, was an Sünde denkbar war, das hat er veranstaltet, zusammen mit seiner Mutter. Die war genauso durchtrieben. Und als dann nichts mehr ging und der Konflikt im Hause Isaak so schwer war, wegen des Segens, und da Esau seinen Bruder umlegen wollte, dann musste er fliehen. Und die Mutter hatte ihn dann ein Stück weggewiesen. Sie war ja auch ursächlich mit dabei. Diesen Schwindel an seinem Ehemann, natürlich auch an Esau, vollführen zu lassen. Die hat ihren Sohn nie wieder gesehen. Jedenfalls Jakob musste ja fliehen. Er ging weit weg, sein Onkel, und dann wissen wir die Geschichte mit den Frauen, der Betrug von Laban. Jedenfalls viele Frauen waren beteiligt, das war damals nicht verboten. Und er hatte eine riesengroße Familie und Knechte und Mägde und Vieh. So wie er den Laban betrogen hatte mit dem buntscheckigen Vieh, so buntscheckig war der Jakob und so verlogen. Nun kam er mit dieser ganzen Bagage, Familie, Kind und Kindeskinder, kam er, und wo wollte er hin? Natürlich zurück in das Land der Verheißung. Ja, und da rang ein Mann in der Nacht mit Jakob. Eberhard, deinen Vortrag vor vielen Jahren, 25 Jahre, auf der Nahe, den habe ich nicht vergessen. Ich müsste ihn nochmal kopieren. Der war eine super Antwort.
Nächstes Jahr.
Super, da freuen wir uns. Ich wollte nur sagen, mit wem hat eigentlich die Jakob gekämpft? Das sagen die Theologen, und wir mit Gott. Mit Gott hat er gekämpft. Nun müssen wir mal überlegen, was das für eine Dummheit ist. Der Jakob kämpft einen Ringkampf und ringt den Gott nieder. Und da meint man den Allerhöchsten. Den Allerhöchsten. Hat ihn niedergewürgt. So einen Unsinn. Nur weil dort steht, El Elohim. Jakob kämpfte mit einem Elohim, einem Engel.
Ja.
Was war das für ein Engel? Er kämpfte doch nicht mit dem Allerhöchsten. Wer kann denn mit ihm überhaupt kämpfen? Auch nicht mit Yahweh, dem Sohne. Er kämpfte mit dem Fürst, der über dieses Gebiet Autorität von dem Allerhöchsten hatte. Der wollte es ja einnehmen. Und der hat gesagt, nein, da stehe ich dagegen. Und dieser Kampf fand ja nachts statt. Als die Sonne aufging, musste dieser Finsternisfürst, um nicht erkannt zu werden, weichen. Und als letztes schlug dann dieser Finsternisfürst den Jakob auf das Hüftgelenk. Andere übersetzen das etwas anders, aber wir lassen es mal. Jedenfalls bei diesem Zweikampf ging der Jakob als Hingeter davon. Ich habe nur in Erinnerung gehabt, aber wie du das damals ausgelegt hast, ist ja dann die Frage, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist ja das Problem.
Ja, das ist das Problem.
Das ist das Problem. Und wie du das damals beantwortet hast, das war für mich sehr wohltuend. Können wir aber jetzt, das ist nicht unsere Antwort. Ich wollte nur sagen, dass es hier auch darum ging. 5. Mose 29, dass kein Mann oder Weib oder Geschlecht oder Stamm unter euch sei, dessen Herz sich heute von Yahweh, unserem Gott, abwende und hinzugehen den Göttern, den Nationen. Noch einmal. Die Nationen haben Götter. Und welchen Gott haben wir als Germanen? Was denkt ihr? Ich war noch nicht in Hamburg. Ich war zwar in Hamburg, aber den Michel habe ich mir nicht angeguckt. Weshalb steht eigentlich für den Deutschen der Michel? Das hätte ich gern mal gewusst. Und ich weiß auch nicht, wie die Figur aussieht. Ist das ein Engel oder ist das ein Mann? Ich weiß es nicht. Hat jemand mal diese Gestalt gesehen? Also bin ich...
Wir sehen nicht, aber mein Opa hat immer gesagt, das sei der Michael, der Erzengel.
Das kann überhaupt nicht angehen, weil der Erzengel Michael für Israel steht und nicht für die Deutschen. Zugegeben, dass Deutschland und Israel eine geheimnisvolle Geschichte schreiben, im Segen wie im Fluch. Israel hat die Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben und wir Deutschen auch noch nicht. Aber wenn ihr da mal eine Antwort habt, was mit den Michel für uns Deutsche, das weiß ich also nicht. Ich deute das nur an. Also hinzugehen, den Göttern der Nationen zu dienen, dass nicht eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trage. Das ist ja ein ganz klares Zeugnis davon, dass alle Nationen Götter über sich haben und von ihnen beherrscht und regiert werden. Der Allerhöchste hat sie den Nationen zugeteilt. Mit einer einzigen Ausnahme, Israel, hat Yahweh als den Gott der Götter und als den König der Könige über sich. Haben wir uns verstanden? Es gibt also in der Völkerwelt nur eine einzige Ausnahme, die von einem positiven Götter, Gotteswesen besetzt und beherrscht ist. Das ist Israel. Das gilt im Vollumfang auch der Gemeinde des Leibes Christi. Die haben keinen anderen Gott als den Höchsten über sich, den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und das ist nicht Allah. Ich wollte nur sagen, Jetzt treibt man diese heilige Kuh der Homosexualität durch die Gemeinden. Das nächste ist, Allah ist der gleiche Gott wie die Juden und die Christen. Das ist gleich das nächste.
Ja.
Machen wir uns auf etwas gefasst, wozu die christlichen Institutionen fähig sind. Und da wird es kaum noch einen Aufenthalt in einer solchen Kirche geben können, ohne nicht den Geist Gottes in uns zu betrüben. Ja. Wir haben keinen anderen Gott und Höchsten als den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Das ist nicht Allah, was uns da die heutige Theologie weismachen will, sondern der einzige und alleinige Gott. Es kann doch gar nicht anders sein. Das hatten wir ja schon. Wenn Paulus das so klar formuliert, es gibt im Kosmos viele Gottheiten, Elohims, Götter, die gibt es wirklich, aber für uns, wer ist der uns? Das sind wir, die wir hier sitzen. Das ist die Glaubensgemeinde. Das sind nicht alle. Für uns gibt es aber nur einen einzig einen Gott. Aus dem ja das ganze All ist und wir aus ihm. Und für uns gibt es auch nur einen Kyrios, einen Herrn. Das ist Jesus Christus. Durch welchen das All geworden ist und wir durch ihn. Also so eindeutig, so klar kann doch eigentlich das Wort gar nicht deutlicher gemacht werden, wie es hier niedergeschrieben ist. Sonne, Mond und Sterne in milliardenfacher Vielfalt sind doch nicht nur Materie und energievolle Sternenhaufen, sondern zugleich Wohnstätten der Fürsten und der Geistlichkeit der Himmelswelt. Und in Offenbarung 1,20 lesen wir von den sieben Sternen, hatten wir schon, und die sieben Sterne sind Engelfürsten. Und wenn wir dann einmal die Sterne zählen wollen, ich sage, dann fallen wir wegen der Größe und der Zahl in Ohnmacht. Ich weiß gar nicht, warum Yahweh den Abraham einen Auftrag gegeben hatte, die Sterne zu zählen. Wie soll das gehen? Natürlich, in einer so sternenklaren Nacht wie in Israel, überhaupt muss ja die, die in Israel waren, ich habe jetzt Bilder bekommen von unserer Enkelin, die war in Namibia, ein Sternenzelt, buntfarbig. Ja. Selbstverständlich hat der Abraham sich bei Nacht auf den Berg gesetzt und hat gezählt. 100.000, 100.000, Millionen, Milliarden, Trillionen, Billionen, ist er eingeschlafen. Und am nächsten Morgen sagt Gott, scher dich mal im Mittelmeer und fang an, den Sand durch deine Finger rieseln zu lassen. Vielleicht kannst du die Körner zählen. Ja, also wir können es nicht. Wir können es wirklich nicht. Aber unser Herr steht drin in unserer Schrift, hat sie alle gezählt und mit Namen versehen. Das heißt doch, dass es bewohnte Territorien sind. Die gesamte Weltgeschichte ist eine einzige Auseinandersetzung zwischen den Geistesmächten, den Engeln und Göttern der Himmelswelt und die Erde, sehr oft als Bühne, wo die Erde oft als Bühne und Austragungsort benutzt wird. Die Schau ist notwendig, wenn wir unseren Standort persönlich und in unserem geistlichen Stand oder Stellung erkennen wollen, wohin wir gesetzt sind. Wenn wir am Ende dieser Stunde angekommen sind, dann merken wir auf einmal, dass der Kilometerabstand von Himmel und Erde gar nicht so groß ist. Und er reicht hinein bis nach Neudorf und überall dort, wo wir unseren Weg haben. Das Himmelsgewölbe ist unterteilt in drei Sphären. Die Überhimmel, die Mittelhimmel und die Lufthimmel. Diese Himmel sind unterteilt in eine Lichtes- und eine Finsterniswelt. Es sind alles Geisteswesen, Herrlichkeits- und Finsternisgestalten, Hoheiten, Majestäten, Energie und machtvolle Geschöpfe, Engel, Fürstentümer, Götter, Söhne Eliams. Nicht nur für die Himmel, sondern auch für die Abläufe und Entwicklungen auf Erden. Und ich hatte ja euch das Bild geschildert, wo der Thron Gottes zu sehen war, und zu seiner Rechten und zu seiner Linken war das gesamte Himmelsparlament versammelt. Mir war in dem Moment nach dem irgendwas ausgerutscht. Das hängt bei mir so tief verwurzelt. 1. Könige 22 geht gar nicht anders an. Da wird es ja beschrieben, dass im Himmel auch diese beiden gegensätzlichen Kräfte bei bestimmten Abstimmung da zusammenkommen. Und überlegen wir mal, die größte Opposition, der größte Feind vor dem Angesicht Jahwes. Und manchmal frage ich ja, habe ich manchmal in Berlin gesagt, warum hat Gott eigentlich, wenn er diesen Kerl vor sich hatte, nicht damals den Hals umgedreht? Da war die Sache vollständig erledigt. Das ganze Drama der Sünde und des Elendswerkers, warum hat er es nicht gemacht? Er konnte es ja. Was hat Amerika ausgegeben, um Bin Laden zu greifen? Millionen. Und der Allerhöchste hat ihn vor sich. Nein. Und lässt ihn auch noch Vorschläge machen, wie das auf Erden so ablaufen kann. Das sagt der Allerhöchste, du kriegst Yahweh. Entschuldigung. Yahweh, du kriegst einen Auftrag, du machst das. Also, schwer einzusehen. Sehr schwer einzusehen. Die Himmel herrschen. Können wir diese Aussage einmal mit unserem persönlichen Blickfeld mal damit hineinnehmen? Die Himmel stehen nicht für Gott zu Buche, sondern für eine Geister- und Götterwelt von ungeahnter Autorität und Machtfülle. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich ein ganz anderes Bild, was hier oben abläuft. Als Gott den Nebukadnezar durch seinen Größenwahn, er sei ja Gott, wissen wir, der Hochmut, der Politiker, wie sie stolz im Bundestag oder im Parlament rumher stolzieren, damals hat es der Nebukadnezar wieder getan. Das ist alles meine. Das habe ich alles mir erworben und wusste nicht, dass Gott schon längst nach seiner Krone gegriffen hatte. Ja, da lesen wir, dass er ihn aufs Feld schickt, um mit den Tieren Gras zu essen, um gefüttert zu werden, wie die Ochsen. Das ist doch ein beachtlicher Hinweis. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen. Das weiß ich nicht. 7 Zeiten, ich habe einmal gedacht 7 Äonen, aber da steht nicht Äonen dort, sondern ich habe die Septuaginta. Da stehen Zeitabschnitte, Kairoi, 7 Stück. 7 Zeitabschnitte werden vergehen. Und jetzt kommt wieder ein Biss. Malt euch doch das Biss aus, weil es so entscheidend ist. Bis du erkennst, Nebukadnezar ist ein Schattenbild auf Satan. Bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er es will. Und sobald du erkennen wirst, dass die Himmel herrschen, eigenartiger, und du nicht, liebe Gnade, du bist ein ganz kleines Menschlein. Was hier auf Erden abläuft, das sind nur die Puppen, die von ganz anderen Mächten gesteuert und geführt werden. Diese Erkenntnis war das Kriterium zu seiner Wiederherstellung. Bis du erkennst, die Himmel herrschen. Sie haben Autorität. Und am Ende der Tage, was ist das für ein Ausdruck? Was ist das für ein Ausdruck? Haben wir schon 100 Mal gelesen. Am Ende der Tage. Das ist ganz weit hin, ganz weit hin. Wo es dann nur noch einen Tag gibt und keine Nacht. Verstehen wir? Das ist gemeint. Am Ende der Tage. Wenn kein neuer Tag folgt, weshalb nicht? Weil keine Nacht mehr kommt. Am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand, Trümmer, das Gericht, das zerbrochen werden. Und ich pries den Höchsten und rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, anders, dessen Herrschaft eine durch alle Äonen hindurchgehende Herrschaft ist und dessen Königsherrschaft von Generation zu Generation währt und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet und nach seinem Willen. Wenn wir diesen Text lesen, dann schaltet sich bei mir sofort eine andere Stelle ein. Nach seinem Willen, was ist das? Er, der Allerhöchste, hat Freude und das Geheimnis seines Willens, sein Wille bekannt zu machen, Phanero in die Öffentlichkeit zu stellen. Wir müssen nicht eine Vision und eine Erscheinung haben, um das verstehen zu lernen. Nein, er hat es einem einzigen offenbart, Apokalypso, und dann ist es bekannt gemacht. Dann ist es in den Schaukasten hineingestellt, und zwar für alle, die dies betrifft, nicht die anderen. Willens uns informiert. Aber wir haben ja nur uns und unser persönliches Blickfeld. Es ist schade. Die Gemeinde steht, das wissen wir, kurz vor ihrer Vollendung oder Hinaufversammlung zu einem für uns nicht zu beschreibenden Dienst und Auftrag. Für eine Geistlichkeit, für eine Dimension, ja, Hauptsache, ich habe Himmel, im Himmel hinten die Tür noch, eine Fußbank, wo ich Platz habe. Das kränkt uns zum Gott und Vater derart und hat nichts mit Demut zu tun, sondern mit Ungehorsam und Unglaube. Ja, das der Willens, das Geheimnis seines Willens mit dem Heer des Himmels und mit den Bewohnern der Erde und dass niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Das ist mir eben heute Nacht eingefallen. Ich habe heute Nacht bis um zweimal geruht, was macht's denn? Früher war das was anders. Da musste ich 4:30 zur Frühschicht auf und da wird's bei mir dann im Herzen enge. Du brauchst den Schlaf und ich konnte nicht schlafen, weil sich da so vieles abspielte bei mir. Deshalb konnte ich mich nie abends vorbereiten. Versteht ihr? Das hat mein ganzes Denken in Bewegung gesetzt. Und deshalb habe ich ja dann mir damals auch einen solchen Stift ausgeborgt, der Licht hat, wo man also nachts schreiben kann, ohne die Annemarie wecken zu müssen. Weil ich Gedanken, oder ihr auch, nachts denke, die ich früh nie wieder bekomme. Die sind weg. Und wisst ihr, das habe ich bei Musikern auch gelesen. Beethoven, die Großen, ich habe ja nichts mit Beethoven zu tun, beileibe nicht. Aber der hat Stücke von Partituren, so wie es ihm gekommen ist, sofort schriftlich niedergelegt. Und dann hat er die Dinge an der Wand geklebt. Die Wände waren ausgelegt von einzelnen Musik-Tongebilden. Die hat er dann zusammengefügt. Vielleicht ist es ihm auch gegangen. Wenn du einmal sowas bekommen hast, musst du das aufschreiben. Und dann ringt man natürlich nachts, dass man diese Gedanken noch einmal denken kann. Und 90% sind sie für immer verloren. Heute Morgen waren sie noch da. Also, dem Volk Israel warf Gott vor, sie wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis wandeln sie einher, es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich habe zu den Engeln gesagt, was hat er gesagt? Ihr seid Götter. Merken wir auf einmal, wie der Begriff Gott in einer Vielfalt angewandt wird. Und wir nicht immer in unserer Übersetzung, wenn wir von Gott lesen, den Allerhöchsten sehen müssen. Ich bin nicht mächtig der hebräischen Sprache, ich muss eben in der griechischen Septuaginta reinschauen und dann, ja, aber wir müssen da aufpassen und fragen dann, Brüder, Geschwister, wie können wir diesen Text verstehen? Er hat zu den Engeln gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber nicht gezeugt, das wissen wir. Erschaffen. Und zwischen Schöpfung und Zeugung steht ein himmelweiter Unterschied. Wir verspüren, wie ganz anders die Schöpfungswelt in unserer Vorstellung auch um uns her aufgebaut, gestaffelt und geordnet ist. Und wir stehen in dieser Spannung und Auseinandersetzung mittendrin in einer verdrehten und völlig verwirrten Generation. Philipper 2, so sagt Paulus. Eine verwirrte Generation, unter welchen ihr, wie, was? Leuchtet wie Sterne im Kosmos. Wie Lichter in der Dunkelheit und am Firmament. Wir sind niemals das Licht des Kosmos. Das war er. Auch wenn viele Fromme es wünschen, dass die Gemeinde zum Licht wird, sie wird heute nicht zum Licht, weil der Kosmos von der Finsternis her beherrscht wird. Wir sind nur Orientierungspunkte, Lichtquellen. Wir haben ja oft in der Jugend oft das Lied gesungen, und zwar wir haben es 80 bis 100 Mann stark gesungen, in Marschformation durch den kleinen Ort Hormersdorf, abends nach der Stunde. Und das Lied hieß, in der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir, du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Das ist es. Das ist der Text aus Philipper 2. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, aber ist so. Lichtquellen am Firmament als Leuchtfeuer, als Sterne im Kosmos darstellen. Wie können wir denn das darstellen? Darstellen das Wort des Lebens, und zwar wir stellen es dar, wie? In der Sichtbarkeit mit unserem Körper, hatten wir ja. Euer Körper irrt euch nicht, wie auch immer, ist eine Stätte, eine Wohnstätte des Heiligen Geistes und des Christus. Und deshalb kann es nicht angehen. Verabschieden wir uns bitte von dem Gedanken, wir haben alles nur im Kopf, im Geist, sagen wir. Da wird es etwas biblischer. Und da können wir mit unserer Seele, können wir flattern, wohin wir wollen, und unserem Körper gehen, wohin wir wollen. So geht das nicht. Das war ja das Anliegen, gestern auch vom Johannes Ulich, mit unserer Seele tun wir uns schwer. Sie wälzt sich. Was hat er gesagt? Nicht wälzt.
Schleppt sich
fort. Wir haben, nicht nur wir, sondern auch der Geist Gottes in uns, das größte Problem mit unserer Seele. Sie dorthin aufsteigen zu lassen, weil sie von Haus aus immer das Sichtbare, das Glänzende, das Vortreffliche, das Außergewöhnliche vor Augen hat. Das will ich, das muss ich, das ist wichtig. Davon will ich leben. Nein, du kannst nicht davon leben. Wer seine Seele auf allen Ebenen zu gewinnen sucht, wird sie verlieren. Wie schließt das? Wann werden wir endlich zu dieser Erfahrung kommen? Wir müssen ja nicht 80 Jahre alt werden. Und selbst die 80-Jährigen, die haben ein Riesenproblem. Ja, wir haben immer gedacht, je älter, je geistlicher. Können wir alles vergessen. Können wir alles vergessen. Wenn die Herrlichkeit des Geistes und des Christus sich nicht entfaltet in uns, entfaltet, wächst. Ja, wie soll es denn zur Darstellung kommen, wo Engel mitkriegen? Ach, der Josef, wo ist der denn jetzt wieder? Wo ist der wieder? Ich rede nicht gern von mir, aber manchmal als Zeugnis, könnt ihr auch gleich vergessen. Da steht in meiner Staatssicherheitsakte, der Ullmann ist wegen einer staatsfeindlichen Sekte ständig unterwegs. Und da hat er ein Auto, Brabant, Farbe blau. Und dann werden Leute abgeholt und versammelt man sich dann in stillen Waldwinkeln. Das hat die Stasi mitgekriegt. Vielmehr auch die Geistlichkeit der Himmelswelt, das weiß ich. Die guckt runter, wo wir denn nun immer beschäftigt sind. Und müssen wir denn mit 70 und 80 ständig noch in unserem Kleingarten rumkratzen? Ich meine, wenn es körperlich gegeben ist, ist es eine Freude. Meine Annemarie hat ja auch dieses Jahr wieder ein paar Kartoffeln gelegt. In der Erde gekratzt. Ja? Und wir freuen uns immer, wenn da was zu ernten ist. Bei diesen Kartoffellegen geht sie, ich mache es ja kaum, ich kann es wirklich nicht, zugrunde. Aber liebe Geschwister, wenn ich, und das ist ja, ihr habt es ja auch vor euch, mit Persönlichkeit und auch von den Geschwistern, wie sie hetzen, wie sie jagen. Muss denn das alles sein? Mit 70 und 80 Jahren, wir sind doch nun alt geworden. Wir haben ja alles hinter uns. So, könnten wir nicht mal etwas mehr investieren an Energie, an Zeit und was weiß ich? Ja, das, liebe Geschwister, wollte ich noch mit sagen. Ein Jahr, 8 Tage in Neudorf zu finden, das ist ein Bekenntnis für diese Geistlichkeit. Das könnt ihr, da braucht ihr überhaupt nichts zu sagen. Ihr habt ja auch nur zuzuhören. Nur einmal hier sein und euer ganzes Menschsein mal mitbringen und sich freuen, was Gott an Herrlichkeit uns schenkt. Da ist unser Vater überglücklich. Und diese Geistlichkeit, die Himmelswelt, die kriegen das Staunen. Wir kommen noch dafür. Ich wollte, nein, das ist nicht möglich. Halb neun. Ich wollte mit euch, ja, noch etwas. Es läuft alles einem Ziel zu. Die Welt und die Heilsgeschichte, alles muss ausreifen und zu einem Abschluss gebracht werden. Die Sünde und alle Wege des Ungehorsams der Geschöpfe gegenüber dem Allerhöchsten, aber auch die zukünftigen Heilsträger und Vermittler göttlichen Lebens werden fähig gemacht für den Rettungsdienst an allen Geschöpfen. Es ist die Gemeinde des Leibes Christi und das auserwählte Israel. Die einen für die Erde. Was gibt es da für den Unterschied? Das ist doch keine Zerreißung des göttlichen Lebens, wenn die einen dahingestellt werden und die anderen dort. Wir zerreißen doch den Willen Gottes nicht, sondern hier merken wir, dass Gott in einer wundervollen Einheit, und er nimmt dann das Bild einer Ehe, der Christus, die Gemeinde, Haupt und Israel sein Eheweib. Aus dieser Ehe werden Völker neu gezeugt. Liebe Geschwister, in einer solchen Liebeseinheit, wir können uns nicht das vorstellen. Aber erst müssen die zwei Heilsträger zubereitet werden, bevor das vorwärts geht. Die einen für die Erde und die anderen für die Himmel. Und das darin eingeschlossene und lebende Inventarium bis hinunter in die untersten Kammern und Aufenthaltsorte der Finsternis und des Todes. Ich habe mich so gefreut, Eberhard, über dein Gebet. Das ist doch ein Auftrag. Nicht nur im Himmel herum zu flattern und Halleluja-Chorus zu singen. Da geht's weiglich durch in die Tiefen. Wie soll denn die Gerichtsstätte des Feuer entleert werden? Sag mir doch das. Nur übers Evangelium. Haben wir gesagt, durch das Evangelium werden sie anfangen, die Knie zu beugen und die Zungen und Münder zu gebrauchen. Das ist die Grund, Voraussetzung, dass sie überhaupt rauskommen aus dieser Gerichtsstätte. Was aber in diesem Zusammenhang auch noch für uns persönlich wichtig ist, zu erkennen, dass diese Engelfürsten der Finsternis nach ihrem Gericht und Sturz und Fluch ganz am Anfang Engel und Finsternisgeister zu sein, blieben, weiter die Herrschaft über den heutigen Kosmos behalten haben und sie auch weiter ausführen dürfen und Satan der Oberbefehlshaber ist, sogar als Gott dieses Äons und Fürst des Kosmos vor Gott eingesetzt wurde. Das ist heute noch gültig. Und nun verabschieden wir uns mal von frommen, allerfrommsten Methoden, dass die Völker heute und jetzt ins Licht geführt werden. Selbstverständlich ist das dran, aber doch nicht heute und jetzt. Warum können wir nicht einmal heißgeschichtlich denken, dass Gott nicht alles mit allen zu gleicher Zeit ablaufen lässt? Ja, es wäre gar nicht möglich gewesen, den Herrn, unseren Herrn in der Wüste mit solchen Lügen zu verführen, wenn du niederfällst. Ich gebe dir die Reiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit. Sie sind mir übergeben worden und ich gebe sie, wem ich will. Das stimmt. Ja. Bis zum heutigen Tag. Ja. Satan hat sich also diese Macht und den Herrschaftsauftrag über den Kosmos und den jetzigen Äon nicht selber nehmen können und geben können. Diese Würde mit all den königlichen Vorrechten wurde ihm rechtsmäßig von Gott gegeben. Wir wissen aber, was wissen wir? Lorenz, wir wissen so vieles nicht. Das ist erstmal wichtig. Aber manches muss gewusst werden. Und in diesem Fall ist es wichtig. Wir wissen aber, was denn? Dass wir Leben aus Gott haben. Steht. Das steht da, Johannes. Leben aus Gott. Nicht von Vater und Mutter. Das war das biologische Leben. Das war die irdische Voraussetzung. Und da hinein ist göttliches Leben gekommen. Durch das Evangelium, der Samenträger. Wir haben Leben aus Gott. Und jetzt kommt ein Satz, haut es um. Gleich nebenan. So eine Lichtfülle. Und der ganze Kosmos liegt in der Umklammerung des Bösen und ist von der Finsternis eingeschlossen. Der ganze Kosmos. Der Zustand. Und jetzt verstehen wir erst einmal, ich habe diese Erdkugel total finster, das ganze Weltall finster. Und das sieht man dann auf der Erdkugel, da solche Lichtpunkte, das sind die einzelnen Gestalten, wie wir sind. Merken wir, ein Zeugnis hier, Finsternis bedeckt das Erdland oder das Erdreich. Finsternis, ja. Nicht die Herrlichkeit des Herrn. Die hat sich damals auf den Tempel verabschiedet, die ist nie wieder runtergekommen. Nur in der Person kurz seines Sohnes. Spätestens hier merken wir auf einmal, dass das Thema von den Geistlichkeiten der Himmelswelt nicht die Lichtjahre von uns insgesamt abläuft, sondern uns ganz persönlich trifft. Das ist doch nicht der Plan für heute und jetzt. Nein, nein. Das ist eine prophetische Aussage für das Tausendjahrreich und den Äonen, ich betone, Äonen Mehrzahl und danach. Es läuft nicht nur ein Äon ab nach dem Tausendjahrreich. Das ist ein großer Irrtum. Auch der Feuersee hat seine Existenz in die Äonen der Äonen. Ich wollte das nur sagen, weil und da kommen sie über fünf nicht hinaus. Es hat ja den Anschein, wenn man dieses Zeugnis überdenkt, dass Gott eigentlich mit dem Rücken zur Wand stände. Überlegen wir nochmal. Da hat er so einen kunstvollen Globus geschaffen und darüber setzt er dann sein Gegenüber als Gott. Wer soll das verstehen? Ja. Ich hätte dann gern ein Stück Lauf der Geschichte gemacht. Finsternis. Das hat auch gar nicht lange gedauert. Da war Adam und Eva gar nicht kurz aus dem Eden raus. Da ging das schon los mit Kain und Abel. Da schob einer den anderen das Messer durch den Hals. Das geht also durch bis Noah und ja. Die geistgezeugten Söhne. Alles. Vielleicht noch ein Gedanke. Ja, Ein Gedanke, wir als geistgezeugten Söhne sind uns, geistgezeugten, sind nicht Engelmächte zur Seite gestellt, die uns belehren und die Gedanken Gottes kundtun sollen, sondern der in uns ausgegossene Heilige Geist ist an diese Stelle getreten und leitet und lenkt unsere Entscheidungen und prägt unsere Gesinnung. Wir sind nun gesetzt für die Engel, nicht die Engel und Geisteswesen für uns. Also was man da so alles erleben kann in den Jahren. Da gibt's Kinder Gottes, die behaupten von sich, die haben Jesus gesehen. Wirklich. Ich kenne zwei Männer, die es behaupten. Jesus gesehen. Nein, nein. Wir sind bestimmt für die gesamte Geisterwelt als Darsteller und Schauobjekt der Gnade Gottes. Das darf nun unserem irdischen Leben eine für uns nicht unvorstellbare Bedeutung geben. Und diese gesamte Geistlichkeit der Himmelswelt nimmt teil an unserem Gehen hier auf Erden und hat dabei an uns zu lernen, wie Menschen völlig und ganz allein dem Gott und Vater vertrauen und ihm leben und nur glauben, nur im Glauben durch seine Gnade gerettet sind. Das kriegen die mit. Und jetzt nenne ich das Wort, was so viel schon genannt worden ist. Es ist ja nicht wahr, dass wir drüben irgendwann, nein, schon heute und jetzt, heute und jetzt, also auch pure Gegenwart, nicht später in der Herrlichkeit, sondern jetzt zuerst nicht den Ortsbewohnern und den Nachbarn, sondern den Fürstentümern und Gewalten, in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde bekannt und kundgetan werde, die gar buntfarbige Weisheit Gottes, haben wir ja wunderbar schon gehabt, buntfarbige Weisheit Gottes, was ist das nur? Was ist das nur? Liebe Geschwister, Gott greift, wenn er etwas zur Darstellung bringen will, ganz tief hinunter, in die Ohnmacht, die ohnmächtigsten seiner Geschöpfe, die mit keiner einzigen Zelle zu ihm passen, die ungeschickt sind, die überhaupt nicht in Frage kommen können, diese verwahrloste Bagage, von der Sünde zerzaust, die werden von der Gnade erfüllt mit göttlichem Leben und werden so für diese Geistlichkeit, die in vielen Dingen uns vollständig überlegen sind, oder können wir durch die Luft hier schweben, das können die, wir können so vieles nicht, die lernen an uns, ist das Weisheit? Wisst ihr, wenn ein Fußballtrainer solche üblen Gestalten wie wir zur Nationalmannschaft rufen würde, da würde das ganze Volk brüllen. Aber wir sind noch weit viel drunter. Wir sind gar nicht fähig, einen Ball 10 Meter weit zu schießen. Da würden wir zusammenbrechen. Diese für menschliche Augen nicht fähigen, die werden nun auf die Bühne gestellt. Auf die Bühne. Und werden zur Darstellung seines Vermögens, des Vermögens seiner Gnade, was sie machen. Aus diesen Lumpen und Gaunern, vielleicht lacht ihr, was denkt ihr, was an uns geworden wäre, wenn die Barmherzigkeit Gottes uns nicht gehalten wäre, hätte? Kann mir nie passieren. Was kann das nicht passieren?
Alles
kann das passieren. Was, Hitler? Das ist ja unverschämt. Wenn die Gnade nicht uns hält, kann aus jedem Geschöpf ein Teufel werden. Aus diesem Grunde bewundern wir die Gnade, dass sie hinuntergegriffen hat in die untersten Tiefen, hat sie herausgeholt und macht sie zu dem schönsten Darstellung, was Gnade vermag. Das ist buntfarbige Weisheit. Niemals, sag ich mal, wird ein Betriebschef Straßenkehrer zum OB-Chef machen. Das geht doch gar nicht. Und wenn wir dann lesen von solchen Leuten, die das Evangelium verkündigt haben, was haben die anderen und die Theologen und die Pharisäer gesagt? Das sind ungelehrte Leute und Laien. Wisst ihr, was da dort steht bei ungelehrt? Agrammaton. Grammatis, wisst ihr, was das ist? Ja? Grammatik, das Gegenteil von Grammatik. Das sind Leute, die gar nicht mal richtig sprechen können, die Fälle nicht richtig setzen können. Agrammaton, ungelehrte Leute. Und Laien, wisst ihr, was dort steht? Idiotes. Solche Leute sind, die hier vorn stehen, bloß dass ihr wisst. Wir alle mit eingeschlossen. Halten wir auf, dass an uns etwas zu sehen wäre. Und das ist ein Schauspiel, was Gott macht. Wisst ihr das nicht, sagt Paulus? Ist es denn nämlich ins Bewusstsein gekommen, so sagt Hans Hecker, dass wir den Kosmos zu richten haben? Wisst ihr denn das nicht? Dass die Gemeinde, du und ich, Engel, Fürstlichkeiten, die Geistlichkeiten der Himmelswelt richtig zu machen haben? Schämt euch, dass ihr wegen, sagt manchmal, wegen eurer verfeilten Zausleute euch vor dem Rechtsanwalt bringt. Und wenn es beim Erben ist, da geht's gleich los mit den Frommen. Da kämpfen sie um einen Quadratmeter und wissen nicht, dass sie das ganze Weltenall in der Tasche haben. Was sind wir? Ihr besitzt mit dem Christus das Weltall, weil er der Weltallerbe ist. Interessiert uns nicht, ne? Über den persönlichen Schatten der Sichtbarkeit kommen wir nicht hinaus. Was reden wir eigentlich, wenn wir Evangelium reden? Wo ist die Energie, die uns umdreht in unser Bewusstsein hier und Herzen der Gedanken? Was ist das für ein Durchblick? Was für eine durch die Himmel gehende Schau? Dass wir jeden Tag auf dieser Bühne stehen, um diese totale Gnade und das allumfassende Liebesvermögen unseres Gottes, diesen Geistesmächten, den Engeln und Göttern zu vermitteln haben. Jetzt und heute. Natürlich hängen wir manchmal in der Seile und in unserer Ecke rum. Das weiß ich schon. Da bedarf es dann wieder einmal des Zuspruchs, dass der Geist uns wieder heraushebt. Das ist jetzt und heute. Aber da hat der Paulus noch nicht das Ende. Der sagt auch, in den herankommenden Nicht-Ewigkeiten. Da können wir uns verabschieden. Es geht nicht um Ewigkeiten, sondern um die zukünftigen Äonen. Die werden dazu benötigt werden, damit der Glanz der Herrlichkeit und das göttliche Vermögen seines Erbarmens durch uns hindurchstrahlt in das ganze Weltall. Oben und unten. Alles beides. Wie gewaltig und allumfassend ist doch dieser zukünftige Dienstauftrag der Gemeinde, wo wir heute und hier unsere Ausbildung bekommen und das zu lernen haben. Deshalb sind wir hier beieinander. Jetzt muss ich. Die Verkündigung heutzutage verschweigt und unterschlägt diese wichtigen Zeugnisse der Schrift. Oft wissen wir nicht, wie massiv wir bedrängt werden und von welcher Seite der Wind weht. Meistens sehen wir Menschen, Umstände oder auch andere Abläufe als die Ursache unserer Niedergeschlagenheit, unserer Freudlosigkeit, unserer Antriebslosigkeit, Gleichgültigkeit, Interessenlosigkeit an. Aber könnte es nicht sein, dass dahinter Kräfte und Mächte stehen, die uns im Ablauf des Tages das Leben schwer machen und den Durchblick zu ihm und den Einblick hinein in sein Wort versperren? Könnte das sein? Ich brauche nicht das Wort zu zitieren, Epheser 6, wisst ihr ja. Unser Kampf ist nicht gegen die Minna und den Franz, sondern gegen die Geistlichkeiten, die Fürstlichkeiten, die Kosmokratoren, die Kosmosbeherrscher. Nein. Ich wünsche uns allen hier ein sieghaftes Stehen in diesem außerordentlichen Kampf mit diesen Geistesgewalten. Wohin und worum geht es in diesem Kampf? Das steht ja bei Epheser 6, wo die Geistlichkeiten so massiv uns bedrängen können, steht letztlich anschließend. Da geht es um die Verkündigung von dem Geheimnis des Evangeliums. Gleich anschließend. Wir sind sehr vieles gewöhnt in den Jahren, im Aushalten, im Durchtragen dieses Evangeliums. Ich möchte euch herzlich bitten, mit mir werden wir nicht müde und schwach. Das uns angehende und anvertraute Evangelium. Wenn wir immer die Zuordnung und Bestimmung der Gemeinde herausstellen, welchen Platz denn diese auserwählte Schar in Zukunft einnimmt, dass sie nicht für die Erde, sondern für die Himmelswelt und ihre Bewohnerschaft, den Geistesmächten und Göttern und den Engelgewalten des Lichtes und der Finsternis bestimmt sind, dann tun sich Horizonte auf, die wir uns gar nicht vorstellen können und trotzdem eine ganz wichtige Rolle zu spielen haben in unserer Ausbildung und Zubereitung für diesen äonenlangen Dienst an diese Geistlichkeiten und Schöpfungswesen. Ja, also ich kann mein Herz nur jetzt verriegeln. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, du leuchtest mit dem Lichtglanz des Evangeliums in unsere Herzen hinein. Und es tut sich eine Wirklichkeit auf, die haben wir so manchmal gar nicht in unserem Blickfeld. Aber sie ist da, sie ist umfassend. Sie durchdringt wirklich jeden Raum im Weltall und alle Tiefen der Gerichtswelt. Und wir wissen, dass der Lichtglanz des Evangeliums ausreicht, um einmal diese Schöpfungswelt für dich brauchbar machen zu lassen und würdig werden zu lassen für deine Anbetung. Und dass du uns da als die Letzten in der Schöpfung gebrauchst, das nimmt uns fast das Denken und den Verstand. Und trotzdem wagen wir, Gedanken in Worte und Sätze zu fassen. Und das auch aussagen, was wir empfinden, es ist nicht zu fassen. Und wir preisen dich für dieses Werk, was du in deinem Christus in uns begonnen hast und wo du nie wieder aufhören wirst, bis auch der Letzte in dein göttliches Licht und Wesen gestellt sein wird. Wir preisen dich, weil uns die Worte fehlen und wir manchmal auch stumm vor dich stehen. Das macht nichts. Du aber bist überragend und tust mehr, als was wir imstande sind, zu erbitten und zu erflehen. Und nun befehlen wir uns auch für diese Nacht deiner bewahrten Gnade an und freuen uns so sehr, dass wir diese wenigen Tage mit so vielen Geschwistern teilen und leben dürfen, die gleiche Erwartung, die gleiche Berufung und die gleiche Bestimmung haben. Neben deinem einzig gezeugten Sohn auch ebenfalls Sohn zu sein. Gepriesen seist du, verriegle und versiegle dein Wort in unseren Herzen. Amen. Amen.